really would like to ask you, have you ever heard this style before? You gotta say no, cause there ain't no denying. And if you said yes, you're lying. Stadtfilter.
Surfen hat bei uns auch im Hochsommer nichts mit Meer oder Wellen zu tun, sondern mit HTML, CSS und HTTP. Und wenn es euch auch so geht, dann sind ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Mein Name ist Matthias Schüssler, das ist die Sendung von der Woche 28 im Jahr 2016. Heute ist die letzte Sendung vor unserer Sommerpause und da ist es gute Tradition, dass ein Blogger zu Besuch kommt. Heute ist das der Martin Steiger, er ist Anwalt, er kennt sich mit Internetrecht aus und er setzt sich als Mitglied von der digitalen Gesellschaft für eine offene und eine freie digitale Welt ein. Und als ich dich eingeladen habe, Martin, hast du mir gesagt, dass du dich eigentlich gar nicht als Blogger siehst. Wie definierst du denn das, was du im Internet machst?
Hoi Matthias, danke für die Einladung.
Gerne.
Ja, ich bin natürlich auch Blogger. Für mich ist aber Blogger primär ein technisches Format. Das Format, das sich heute durchgesetzt hat. Man tut die chronologische Reihenfolge Beiträge veröffentlichen. Und das machen heute ja eigentlich alle. Das ist der Stream auf Social Media, das machen aber auch die etablierten Medien. Von dem her finde ich den Begriff nicht so glücklich.
Der typische Blogger, der hat ja vielleicht auch nicht unbedingt eine professionelle Anspruchshaltung. So, der geht von sich aus, der schreibt persönliche Erlebnisse ins Internet ein. Das ist aber nicht dein Verständnis. Du willst professionelle Informationen bieten auf deinem Blog.
Man kann das ganz unterschiedlich definieren. Das soll auch jeder selber definieren. Wenn ich etwas schreibe, dann soll es professionell sein, soll es informativ sein, aber auch gut lesbar. Auch, dass man kann den Kontakt aufnehmen mit den Lesern, auch je nachdem mit den Mandanten, wenn die das lesen, dass man einfach präsent ist und von meiner Sicht her natürlich das Recht kann erklären, weil das denke ich mir sehr wichtig.
Es wäre aber schon so, wenn du Anwalt bist und auch ganz klar, man könnte ja vielleicht zwei Personen pflegen, ein Internet Persönlichkeit, die dann nichts zu tun hat mit dem Anwalt, aber wenn du quasi das als Einheit auftrittst, als Blogger und als Anwalt, dann wäre es auch ein bisschen schräg, wenn du jetzt plötzlich die schönsten Ferienerlebnisse würdest erzählen.
Ja, natürlich. Da gibt es in allen Fällen auf Facebook, das ist ein anderes Format. Ja. Aber bei mir ist das letztlich doch authentisch, einfach ein Teil von meiner Person, von meinem Beruf. Ich bin ja nicht irgendwie Social Media Manager, der am Tag irgendwie bloggt oder auf Social Media präsent ist, sondern bei mir ist es an sich immer authentisch. Das finde ich auch sehr wichtig.
Um gerade so bei den persönlichen Erlebnissen zu bleiben, mit Pokémon Go hast du aber noch nicht angefangen.
Nein, ich habe noch nicht angefangen. Es gibt es ja noch nicht offiziell. Es ist jetzt schon das Thema. Ich habe heute auch schon gelesen, vor allem in deutschen Medien, man hat da grosse Bedenken, gesellschaftliche Veränderungen und so weiter. Es ist ja sehr lustig, dass gerade die Journalisten, die versuchen immer ein Haar in der Suppe zu finden, das haben sie zum Teil gemeinsam mit der Anwalt.
Mhm. Das stimmt natürlich. Ich habe da auch drüber geschrieben, morgen für den Tag, allerdings eigentlich glaube ich nicht so kritisch, weil die Leute, der Matthias Sala, der da auch schon auf dem Sender geredet hat, der entwickelt ja auch so Spiele und der findet es jetzt wirklich lässig, dass seine Idee, die Spiele, die Realität mit, also Spiel mit der echten Welt in Verbindung bringen, dass das jetzt so einen Schub erfährt. Aber wir kommen schon wieder völlig vom Thema ab. Wie machst es du? Das finde ich ja auch spannend wahrscheinlich. Du hast ja Fälle aus deiner Praxis, wo du behandelst in deinem Blog. Aber wie machst du das? Du kannst die ja nicht eins zu eins ausbreiten, oder? In allermeisten Fällen.
Ja, bei den meisten Beiträgen geht es nicht direkt um Fälle aus der Praxis, sondern um Themen und Sachen, die mir aufgefallen sind. Dass wirklich um Mandat geht, das ist die Ausnahme. Da müssen wir mit dem Mandant darüber reden, wo der das, selbst wenn es anonym ist. Das ist meistens nicht der Fall. Bei Mandat und ich mich auch darauf konzentrieren, was sind die Interessen der Mandanten und nicht, was will ich darüber schreiben.
Mhm. Aber du schöpfst schon aus deinem Alltag bei den Themen.
Das ist mein Alltag, mein Berufsalltag. Ich lese natürlich auch viel, verfolge Social Media, komme Inputs von anderen über, sehe, was Anwaltskollegen vor allem in Deutschland bloggen, höre Podcasts und dann komme ich auf Themen und schreibe darüber und habe immer viel, viel mehr Themen, als ich überhaupt kann verarbeiten.
Mhm. Ist der typische Anwalt, wenn man das jetzt so simplifizieren kann, sagen, hat der etwas mit Social Media am Hut oder ist das immer noch ein, wenn man sich so vorstellt, Perry Mason, wo irgendwie, was weiß ich was, in der Bibliothek zu Hause ist und in den Büchern und in der staubigen Welt vom gedruckten Wort?
Da gibt es eigentlich nur die Standardanwalt-Antwort, es kommt darauf an.
Ja.
Und das stimmt natürlich auch, die Antwort ist eigentlich fast immer richtig, ist immer zutreffend. Die meisten Anwaltskollegen sind sicher auf Social Media, vor allem auf Facebook ist unterdessen irgendwie ein Medium auch von den älteren Leuten. Aber dass man das beruflich nutzt, ist wohl immer noch die Ausnahme. Dass man da zum Beispiel auf Twitter ist, wo ich immer noch ein sehr tolles Format finde, das sieht man eher selten, leider.
Wie machst du denn das, um dich abgrenzen gegenüber den Leuten, die dann dich auf Facebook sehen und sagen, du Martin, ich habe da schnell noch ein juristisches Problem, könntest du mir da in 5 Minuten Auskunft geben? Und da das so informell auf Facebook ist, natürlich auch ohne Honorar.
Ja, das sind Grenzen fließend. Das ist aber online nicht anders als offline. Das ist, wenn man auf eine Party geht und sagt, man ist Anwalt, hat man das gleiche Schicksal. Wie vermutlich der Arzt. Mhm. Die Leute haben immer noch irgendein Anliegen.
Oder ich als Kummerbox-Betreuer früher immer ein Computerproblem sofort, ja.
Genau, da muss man halt lernen, wie man mit dem umgeht. Das ist eigentlich tagesformabhängig, da ist man manchmal deutlicher. Manchmal hat man einen guten Tag oder findet die Frage interessant, dann tun wir sie gerne beantworten. Zum Teil auch Telefon, wo mir Leute anrufen, wenn ich das noch spannend finde und die nicht überkommen, kann man gut mal ein bisschen drüber reden, ohne dass es gerade kostet, ohne dass ein Mandat daraus entsteht. Bei anderen hingegen gibt es dann halt nichts.
Mhm. Aber eben, wenn du jetzt merkst, da wäre jetzt der Rechercheaufwand zuerst einmal 2 Stunden, ich weiss nicht, wie du heute recherchierst, wahrscheinlich in Datenbanken, so elektronisch vor allem, da müsstest du zuerst 2 Stunden loslegen, dann sagst du schon, können wir da im Rahmen von einem Mandatsverhältnis drüber reden?
Ja, ich bin da zurückhaltend. Als Anwalt habe ich auch eine Sorgfaltspflicht. Am Anfang gestaltet immer Sachverhalt. Und zwar so, wie ich gesehen habe, nicht nur erzählt vom Mandant. Das funktioniert meistens nicht. Auch gerade im Prozess ist immer wichtig, was ist schriftlich, was ist erstellt. Da kann man lange etwas anderes erzählen. Da muss ich mir selber das Bild verschaffen, unabhängig.
Das ist natürlich auch wiederum parallel zu der Kummerbox Live, die wir ja da auf dem Sender ab und zu machen. Wenn wir die Frage falsch verstehen, und das passiert wahrscheinlich noch relativ häufig, dann ist wahrscheinlich tatsächlich auch unsere Antwort nicht so toll. Aber durch das, dass das einfach so ein Fun-Format ist, ist es dann nicht so tragisch. Ich kann ja seit der letzten Sendung mit dem Peter Hogenkamp angedeutet, ich stelle dir die Frage, und zwar, ist von dir aus gesehen, gerade wegen Social Media, wegen diesen Plattformen, wo man da heute ja auch seine Meinung kundtun kann, ist Bloggen überhaupt noch ein Thema oder ist Bloggen heute tot, aus deiner Sicht?
Es ist immer noch ein Thema. Letztlich ist eine eigene Website ist für mich ein Teil von einer vollständigen Identität im digitalen Raum. Sicher nicht zwingend, die meisten haben ja kein Blog, keine Website, für mich gehört es aber dazu. Es ist der einzige Ort, wo man noch weitgehend selber steuern kann.
Eben, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich noch zu deiner zweiten Rolle, die ich ja schon angetönt habe als Mitglied von dieser digitalen Gesellschaft, wo ja genau die offene, das offene Internet eigentlich gerne wette. Da geht natürlich mit dem Facebook viel verloren, wenn das halt nicht mehr, eben, wie du sagst, auf deiner eigenen Plattform ist, sondern beim Herrn Zuckerberg auf dem Server.
Ja, Plattformen per se sind nicht schlecht, aber gerade aus Sicht von der digitalen Gesellschaft ist halt einfach Gefahr, dass das ganze Internet kommerzialisiert wird. Alles hat einen Preis, direkt gezahlt oder mit Daten oder über Werbung. Das ist sehr bedauerlich, weil die ganzen Freiräume, die man traditionell hat und auch braucht als Menschen, die gehen verloren. Das digitale Gesellschaft, das am Anfang schon gesagt, setzen wir uns dafür ein, für ein freies Netz, für Nachhaltigkeit, für Freiheit.
Was ist denn, du hast neben der Kommerzialisierung, Bedrohung, da gibt es natürlich auch viele juristische Bedrohungen, dass man immer stärker eingeschränkt wird in dem, was man darf machen.
Ja, man hat zwei Themen. Das eine ist, dass Verhalten sichtbar wird. Spontane Äußerungen früher am Stammtisch, die sind wieder verschwunden. Bei Facebook sieht man es. Sie wirken dann stärker, sind verletzender. Das ist das eine Thema. Natürlich noch verknüpft damit, dass man international unterwegs ist. Zum Beispiel im deutschsprachigen Raum ist man ständig von deutschem Recht betroffen. Ja, und das andere ist halt Kontrolle, also auch die Sichtbarkeit und so weiter. Man hat nicht mehr viele Auswirkungen, man ist einfach abhängig vom Plattformbetreiber, wobei Facebook ja noch halb öffentlich ist. Was man heute beobachtet ist, Plattformen, Social Media, ist immer mehr Instant Messaging, wo dann so halb geschlossen ist, wo gar nicht mehr so klar ist, wer sieht was, was natürlich rechtlich sehr schwierig ist.
Mhm. Die anderen Bedrohungen, die man auch könnte als Bedrohung vom Internet und von der freien Meinungsäußerung betrachten, da ist das BÜPF, das Bundesgesetz zur Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Das ist ja letzte Woche das Referendum dagegen leider gescheitert. Ich glaube, leider, da sind wir uns einig. Das ist schade, dass das nicht zustande gekommen ist.
Ja, natürlich, das ist äußerst bedauerlich, wenn man es noch nicht ganz genau weiss. Es wird noch zählt bei der Bundeskanzlei. Vermutlich ist es wirklich nicht gelungen, 50'000 oder mehr beglaubigte Unterschriften einzureichen. Ja, das ist sehr bedauerlich. Da geht es auch weniger um die digitale Gesellschaft oder ein paar Hacker. Da geht es wirklich um unsere Internetwirtschaft in der Schweiz, Innovation. Das alles wird leiden. Es gibt mehr Regulierung, es wird teurer. Aber man muss zugeben, wenn man die Unterschriften nicht einreicht, nicht genug, dann hat man es halt tatsächlich nicht geschafft, ist man nicht überzeugend genug gewesen.
Das sind dann Spielregeln von der Demokratie. Du hast dort letztens geschrieben in deinem Blog, du siehst dort mit dem Überwachungsgesetz auch tatsächlich ein Problem für dich als Anwalt. Wie würde sich das manifestieren?
Ja, dort ist eigentlich um das andere Überwachungsgesetz gegangen, wo wir darüber abstimmen werden, das neue Nachrichtendienstgesetz. Dort war das Referendum erfolgreich gewesen, aber ist mit dem BÜPF natürlich verwandt. Ja, die Frage ist, wir haben Massenüberwachung, ohne Anlass, ohne Verdacht. Dort sind natürlich auch die Anwälte und ihre Mandanten drunter, zwangsläufig, weil man kann erst im Nachhinein aussortieren. Und wenn man ehrlich ist, man sagt, das Anwaltsgeheimnis findet eigentlich nicht mehr statt. Das gleiche Problem haben wir auch beim Quellenschutz von Journalisten. Es wird halt aufgezeichnet und man weiss dann, wer mit wem kommuniziert. Und ja, wenn man halt mit einem Anwalt zum Beispiel kommuniziert, ist die Wahrscheinlichkeit höher, halt je nach Kontext, dass es um etwas geht, wo eigentlich einem Anwaltsgeheimnis unterliegen sollte.
Auch vielleicht sogar, wenn das einen anderen Mandant betrifft und so, dass das gar nicht so auseinanderzudividieren ist?
Ja, letztlich weiss man es einfach nicht. Man weiss auch nicht genau, wie die Daten ausgewertet werden. Man weiss nur, es wird einfach alles überwacht beim BÜPF, Vorratsdatenspeicherung und beim neuen Nachrichtendienstgesetz. Wenn das durchkommt, dann wird halt einfach auch die vollständige Internetüberwachung legalisiert. Mhm.
Tust du, wenn du mit deinen Mandanten kommunizierst, tust du deine E-Mails verschlüsseln oder sagst du irgendwann an einem gewissen Punkt, das wäre jetzt aus deiner Sicht heikel, das einfach über das offene Internet zu kommunizieren, da müsste man einen anderen Weg finden, da müsste man einen eingeschriebenen Brief schicken oder wie gehst du technisch mit diesen Sachen um?
Das ist sehr unterschiedlich und aufs Mandat an und theoretisch zumindest gilt das Anwaltsgeheimnis auch für Kommunikation. Aber für mich steht wirklich der Kontakt mit dem Mandant im Vordergrund. Ich unterstütze eigentlich, was er verwenden will. Ich unterstütze auch Verschlüsselung, die gängigen Systeme. Ich unterstütze aber auch Instant-Messaging-Plattformen. Zum Beispiel WhatsApp. Immer mehr Mandanten, die WhatsApp oder so etwas verwenden. Und dort ist ja neuerdings zumindest teilweise verschlüsselt. Von dem her steht es wirklich im Vordergrund, dass man sinnvoll arbeiten kann. Denn je nach Mandat muss halt ein bisschen anders vorgehen. Ein Mandat, das man nur beraten, ist etwas ganz anderes als ein Strafprozess.
Aber es hat schon die Fälle gegeben, wo du gesagt hast, da wäre es mir jetzt nicht wohl, wenn man E-Mail brauchen würde.
E-Mail hat Telefon, du musst auch die Mandanten erinnern. Zum Beispiel, jemand sucht einen Verteidiger, läutet mir an. Dann muss ich ihm am Telefon dann sagen, das tun wir vielleicht jetzt nicht am Telefon besprechen. Mhm. Weil vielleicht wird er überwacht von der Strafvolksbehörde. Es läuft das Verfahren gegen ihn. Dann kann man natürlich schon sagen, ja, Anwaltsgeheimnis, aber es hat es dann jemand schon gehört. Die gleichen Behörden, die es nachher aussortieren müssen, sind eben auch die Strafverfolgungsbehörden. Und das Wissen ist dann vorhanden, auch wenn sie es offiziell nicht dürfen verwenden.
Das heisst also, als ich vorher das Bild von Perry Mason gezeichnet habe, das geht heute nicht mehr. Als Anwalt muss man ein technisches Grundverständnis haben. Man muss wissen, was Verschlüsselung ist. Man muss wissen, wo Gefahren liegen in der elektronischen Kommunikation. Sonst kann man seinen Job nicht richtig machen.
Ja, das sehe ich auch so. Man muss einfach Basics kennen von der IT-Sicherheit, was aber heute ja einfacher ist als auch schon. Zum Beispiel Notebook verschlüsseln ist heute kein Problem mehr. Das war früher noch sehr aufwendig gewesen. Mit dem muss man können umgehen. Leider haben wir Anwälte aber auch viele Einschränkungen. Wir dürfen zum Beispiel nur beschränkt ausländische Cloud-Dienste nutzen, egal wie sicher die sind. Das kann natürlich auch zu Nachteilen führen, vor allem auch zu Nachteilen gegenüber Konkurrenten, die auch Rechtsberatung machen, aber halt keine Anwälte sind. Die haben dann häufig im Sicherheitsbereich mehr Möglichkeiten.
Mhm. Wie ist das so? Ich stelle mir vor, dass das aber, man hat es ja letztlich können lesen, da sind Töchter, die haben ja auch viele sensible Daten untersucht, Arztpraxen, die zum Teil desolate Zustände herrschen, was so Datensicherheit angeht. Klar, du willst jetzt sicher nicht deine Kollegen anschwärzen, aber ich könnte mir vorstellen, haben auch noch nicht alle von deinen Kollegen durchdrungen, auf was das drauf ankommt.
Gut, die meisten Arbeitskollegen sind häufig noch sehr sicher unterwegs, weil sie gar nicht Infrastruktur haben, die am Internet hängt oder mit dem Internet verbunden ist. Das hilft vielleicht. Auch bei diesen Ärzten, natürlich haben die Fehler gemacht, aber das ist ein klassisches Problem. Man hat eine riesige Regulierung. Für alle gilt der Datenschutz, für Anwälte und Ärzte noch das Berufsgeheimnis. Auf das schaut man sehr stark, zum Teil viel, viel stark, das zu unnötigen Einschränkungen führt. Auf der anderen Seite wird so ein risikobasierter Ansatz völlig vernachlässigt. Das ist auch das Thema, für mich ein Lieblingsthema, Google-Bashing oder USA-Bashing. Auch für einen Arzt können je nachdem Daten bei Google Drive sicherer abgelegt sein, als wenn er irgendwie einen eigenen Server am Netz hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann die amerikanische Behörde darauf Zugriff. Das ist ein Problem, natürlich, muss man auch darüber reden. Aber gerade das Beispiel zeigt, es ist nicht immer besser, wenn Daten in der Schweiz liegen. Weil Daten kennen keine Landesgrenzen, die sind immer überall.
Genau, ja. Ich habe gesagt, du arbeitest als Anwalt mit Schwerpunkt Internetrecht. Ich vermute mal, da ist das Urheberrecht ein wichtiger Teil von deinem Alltag.
Ja, das Urheberrecht ist tatsächlich sehr wichtig, vor allem auch aus zwei Perspektiven. Das eine sind die berühmt-berüchtigten deutschen Abmahnungen. Du verwendest ein Bild auf deiner Website, das nicht hättest dürfen, das du beispielsweise über Google gefunden hast. Dann kommt eine Abmahnung, das kostet Geld, kann weitere Rechtsfolgen haben. Und das andere ist umgekehrt, du willst etwas machen, aber das Urheberrecht steht dir im Weg. Das Urheberrecht ist sehr, sehr restriktiv. Oder um diese Probleme zu lösen, musst du viel Geld drauf werfen. Wenn Zeiten, wo die Rechte überhaupt auf dich hören. Mhm. Dort geht es zum Beispiel darum, auch in der Schweiz, bei einem kleinen Unternehmen oder einem Künstler oder wer immer zu ermöglichen, dass er sich rechtskonform verhalten kann.
Und über, ja, eben, dass man nicht in Sachen einläuft, die man gar nicht abschätzen kann. Weil das ist wahrscheinlich immer noch nicht eines der grossen Probleme des Urheberrechts, wenn wir es heute haben, ist wahrscheinlich, dass es für die, all die Leute, die heute im Internet publizieren, schwer zu erkennen ist, ob sie sich überhaupt auf dem Weg von der Legalität bewegen oder schon mit einem Fuß wahrscheinlich nicht im Gefängnis. Dass man mit Urheberrechtsverletzung ins Gefängnis kommt, ist wahrscheinlich relativ schwierig, aber zumindest einen Buss müssen befürchten.
Ja, also man kommt noch ins Gefängnis im grossen Stil. Also wenn man so etwas wie Pirate Bay oder so betreibt, hat es früher auch in der Schweiz gegeben. Die sind dann tatsächlich bestraft worden, aber ich glaube es bedingt. Also nicht wirklich eine Strafe müssen absitzen. So als Normalbürger oder als Normalunternehmer geht es halt wirklich um Urheberrecht, das man verletzt. Und eigentlich ist die Faustregel einfach. Alles ist geschützt. Das ist die Antwort vom heutigen Urheberrecht. Was halt nicht mehr gut funktioniert. Das Urheberrecht sagt, für jede Kopie musst du eigentlich eine Einwilligung haben. Und das Internet basiert natürlich auf ständigem Kopieren. Und das kollidiert, das ist ungelöst und ist auch keine Lösung absehbar. Mhm.
Wäre da auch deine Vorstellung, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, die Vorstellung, dass alles per se einfach urheberrechtsgeschützt ist, sondern dass man eben das Internet davon lebt, dass man kann kopieren, mixen, remixen, dass das eben auch aus bestehendem Neues entsteht und dass das genau die Kraft von dem Internet ja auch ausmacht?
Die Frage ist weniger, was ist alles geschützt, sondern was sind die Ausnahmen. Da sind die Amerikaner mit ihrem Fair Use ein gutes Beispiel. Wir haben einfach sogenannte Schutzschranken. Das Zitatrecht ist sehr bekannt. Aber die Amerikaner sind da viel flexibler, geht viel weiter. Die können das Gericht dann dynamisch entscheiden, können im Einzelfall bezogen entscheiden und das Urheberrecht so auch fortschreiben. Aber das ist bei uns überhaupt nicht in Sicht. Im Moment wird das Urheberrechtsgesetz revidiert. Die Digitale Gesellschaft hat sich auch an der Vernehmlassung beteiligt. Aber es sieht aus, dass es noch mehr Restriktionen gibt, dass auch mehr Internetüberwachung kommt, dass Netzsperren kommen und. Also es ist echt das ganze Horrorkabinett, das es noch sehr lang wird verfolgen.
Wenn ich einen Blog betreibe und dann tatsächlich so eine Abmahnung kommt von einem deutschen Anwalt, weil ich irgendein Bild von einem Fotografen benutzt habe, das ich nicht hätte dürfen brauchen. Oder von Getty ist auch so ein Fall, eine grosse Bilddatenbank, wo man schöne Bilder findet und dann die benutzt. Und dann sagen die, ja, hättest du aber nicht dürfen. Dann ist die einzige Möglichkeit, um mich da frei zu winden, ist zu sagen, das ist Zitatrecht gewesen, ich habe das Bild oder zitiert.
Das funktioniert eigentlich nie, weil eigentlich ist es nie ein Zitat urheberrechtlich gesehen. Wenn man so Abmahnungen überkommt, das Wichtigste ist, dass man sie nicht entsorgt. Mhm. Dass man sie nicht ungelesen oder so wegleitet und hofft, dass sich das Problem von selber löst. Das kann passieren, aber es kann auch ganz, ganz schief rauskommen. Die Horrorgeschichte, die man zum Gehören, ja, so 15'000 Euro kostet oder so, das ist dann, wenn man falsch reagiert hat. Mhm. Im Normalfall lässt es sich günstiger lösen. Aber auch sehr wichtig, es geht nicht nur um Geld. Natürlich will der Abmahner vor allem Geld. Da hat er das Recht dazu in einem gewissen Rahmen. Aber gerade in Deutschland gibt es also scharfe Rechtsmittel, wenn man eben nicht reagiert auf so eine Abmahnung.
Du hast es angedeutet, eben die Verschärfung vom Urheberrecht, die ja vor allem von den Amerikanern da forciert wird. Man hat das Gefühl, manchmal, dass das Urheberrecht sei eines von den am intensivsten verfolgten Rechte überhaupt. Was ist jetzt das Problem? Sind das die Netzsperren, dass man kann Server vom Netz nehmen, wenn man vermutet, dass dort etwas drauf ist, wo nicht drauf sein darf? Oder wo liegt es am meisten im Argen?
Also die Rechteinhaber, vor allem aus den USA, sagen natürlich, dass die Rechtsverfolgung nicht funktioniert im Internet. Sie wollen können überwachen, peer-to-peer vor allem, auch wenn das langsam ausstirbt. Sie sagen dann natürlich auch, ja, wenn wir Server im Ausland haben, wo Urheberrechtsverletzungen stattfinden, ist es viel einfacher, wenn man die einfach sperren aus der Schweiz raus, anstatt dass man die dort aus dem Verkehr zieht. Zum Beispiel ein Server in Schweden steht, die haben auch das Urheberrecht. Geht ein bisschen länger, aber es ist halt der Rechtsstaat, dass das Gericht wird entscheiden. Also sie wollen echt Abkürzung. Die Abkürzung, die ich als Anwalt häufig auch gerne hätte. Mhm. Auch für meine Mandanten, das wäre super bequem. Oder stell dir vor, du wirst beleidigt im Internet und ich kann mit sehr einfachen Mitteln herausfinden, wer das war. Das ist heute häufig sehr schwierig. Aber der Rechtsstaat gibt das eigentlich nicht her.
Es heisst, man müsste auch sich trotz allem, auch wenn es mühsam ist, die Mühe machen, zur Quelle gehen, schauen, wo der Server steht und ihn dort vom Netz nehmen.
Ja, genau, das Urheberrecht gibt es ja weltweit. Es gibt wohl kaum ein Rechtsgebiet, das so gut weltweit abgesichert ist, mit mehreren internationalen Abkommen und. Und gerade die amerikanische Unterhaltungsindustrie hat eigentlich die Ressourcen. Sie müssten eigentlich nicht den Rechtsstaat demontieren müssen.
Ja. Wir haben schon über Facebook geredet. Wir haben schon darüber geredet, dass sich ja dort der Ton auch verschärft, dass es heute weniger Mühe hat, eine Beleidigung zu äußern oder irgendjemanden diskreditieren, diffamieren. Wie viel ist davon schon in deinen Berufsalltag übergeschwappt?
Ja, das geht immer wieder. Vor allem auch Behördenmitglieder haben es häufig sehr schwierig, dass sie extrem attackiert werden. Also Politiker, aber auch Leute bei Gemeindebehörden. Und dann muss man sie unterstützen, dass sie sich richtig wehren können. Auch Instant Messaging ist immer wieder ein Thema. Nicht nur das Mobbing und so weiter, natürlich bis in Bereiche von der verbotenen Pornografie.
Man sagt dann da ja immer, das Internet vergisst nicht. Also sogar wenn du es irgendwie schaffst, sagen, hör jetzt auf, dann ist ja trotzdem der Schaden schon passiert, weil das, was im Internet drin ist, bleibt drin. Du kannst dich eigentlich nicht wehren als Opfer. Ist das aus deiner Sicht so oder was gibt es für Möglichkeiten?
Das ist sehr unterschiedlich. Was sicher braucht, ist für so Opfer einen langen Atem und zum Teil auch ein Budget. Mhm. Das kommt auch vom klassischen Medienrecht her. Wer das Budget hat, kann sich wehren. Die anderen haben es halt viel, viel schwieriger. Was natürlich ein gewisser Vorteil ist, gerade bei Social Media, aber noch mehr bei Messaging-Plattformen, die Sachen verschwinden tatsächlich oder werden nicht mehr gefunden. Mhm. Die lernen Nachteile, wenn man selber schreibt oder bloggt, wenn man das auf Facebook macht oder auf Twitter, das verschwindet typischerweise, ist nur noch aufwendig auffindbar. Auf der eigenen Website hingegen, heute zumindest, findet man es noch via Google. Man kann es jederzeit wieder verlinken. Das ist ein grosser Vorteil.
Das Recht auf Vergessen bei Google, dass man kann Sachen aus dem Index rausnehmen lassen. Also das heisst, sie sind immer noch da. Sie werden aber nicht mehr aufgelistet, wenn jemand danach sucht. Hast du das auch schon für einen Mandanten in Anspruch genommen?
Ja, schon x-fach. Ja. Das ist auch sehr wichtig für den Mandanten. Weil eben häufig sind es ja kleine Leute, die betroffen sind, die eigentlich nicht grosse Mittel haben, um sich zu wehren. Die können jetzt nicht gegen eine Zeitung im Ausland vorgehen, auch wenn es ohne weiteres berechtigt wäre. Und dort ist natürlich Google im Zentrum steht. Ich muss aber sagen, die Umsetzung von dem Recht auf Vergessenwerden durch Google, die ist unglaublich schlecht. Also dort gibt es riesen Verbesserungsbedarf. Es ist zum Teil KFKS, wie man da kommuniziert. Es kommen offensichtlich falsche Antworten, man hat keinen Ansprechpartner. Also Google ist da sehr schwach unterwegs.
Das ist bei Google ein häufiges Problem, dass das wahrscheinlich halt gemessen an dieser Bedeutung, die es hat, ein wahnsinnig winziges Unternehmen ist mit ganz wenig Leuten und darum einfach schwierig ist, einen Menschen zu erreichen. Ja. Man hat ja dort, wo es eingeführt worden ist, das Recht auf Vergessen, auch gefragt, ob das wirklich sinnvoll ist, dass man das Internet zensuriert, in Anführungszeichen. Aber aus deiner Sicht ein gutes und wirksames Instrument?
Ja, absolut. Aus Schweizer Sicht muss man daran denken, wir haben das schon lange, das ist nichts Neues. Das ist einfach prominent worden durch das europäische Urteil. In der Schweiz kennen wir das schon lange. Die Frage ist eigentlich nie die Rechtslage, sondern immer die Durchsetzung. Mhm. Und die ist halt wirklich schwierig und teuer. Das ist dem Rechtsstaat bewusst gewollt. Wenn du einen Rechtsanspruch hast, dann ist es halt einfach mühsam, zu deinem Recht zu kommen.
Mhm. Jetzt kurz, wir haben noch etwa so 3-4 Minuten, kurz vor Ende von dieser Sendung, möchte ich doch noch wissen, bist du, die Frage stelle ich ja häufig als unseren Gästen, würdest du dich als Nerd bezeichnen?
Nein, würde ich nicht. Nerd, finde ich, ist auch so ein bisschen negativ geprägt. Ja. Positives Wort, was ich glaube, auch schon diskutiert haben, wäre Geek. Ja. Aber auch dort, also ich bin primär Anwalt. Ich würde eigentlich mehr gerne machen oder mehr gerne machen in diesem Bereich, aber ich stelle schon heute meinen beruflichen Fokus auf die Anwaltstätigkeit. Ich bewundere aber all die, die auch noch Hacker sind, im guten Sinn. Heute ist ein Hacker auch so, denke ich, kriminell und so. Für mich, vielleicht ein bisschen altmodisch ein Hacker noch immer, der eigentlich spannende Sachen macht, der kreativ ist, der bastelt.
Bist du im Android- oder im iPhone-Lager zuhause?
Ich bin schon sehr lange im Apple-Lager zuhause, wo dann auch das iPhone dazugehört.
Und Blackphone, hast du dir das mal überlegt? Das wäre das Telefon, wo man sagen kann, das wird behauptet, das ist dann so sicher, weil es von vornherein als abhörsicher gedacht ist.
Interessant, dass du das ansprichst, weil gerade heute habe ich gelesen, dass leider Silent Circle damit verbunden ist, in Schwierigkeiten ist. Die haben Geldprobleme und ich habe mich dann gerade gefragt, ja, was liegt das echt? Sie haben wohl auch organisatorische Schwierigkeiten, aber ich glaube, all die Projekte, so gut gemeint, dass es sind, ist einfach zu wenig brauchbar.
Ich bin nicht sicher, ob ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, es ist so. Bei Silent Circle ist auch der Kanarienvogel letzte von der Webseite verschwunden. Und das, der Kanarienvogel, das ist ein ganz interessantes Instrument. In den USA kann man ja gezwungen werden, Kundendaten so als Dienstbetreiber rauszugeben, ohne, und dann wird einem verboten, darüber zu reden.
Bei uns übrigens auch. Ist also, das auch so? Ich habe das auch schon so wohl gemacht. Wenn ich es verlange für einen Mandant, ja, zum Beispiel von einem Provider in der Schweiz, verlange ich auch, dass der Provider seine Kunden nicht informieren darf. Sonst wäre es ja witzlos.
Also, und du würdest das in dem Sinn auch nicht als rechtsstaatlich problematisch anschauen?
Es kommt aufs Verfahren an. Im Strafverfahren, wenn das transparent ist, rechtsstaatlich, dann gehört das dazu. Wenn man den ganzen Geheimdienstbereich hat, ohne Information, ohne Rechtsmittel, ohne Transparenz auch, haben wir in der Schweiz viel Probleme bei der Strafverfolgung, bei den Geheimdiensten, dann geht es natürlich nicht. Genau.
Und der Trick eben so als Dienstbetreiber ist, dass man dann so einen Kanarienvogel auf seiner Webseite hat, der Canary in the Coal Mine, also, und der, wenn dann die Gaskonzentration zu gross wird, dann stirbt er und geht vom Ast. Aber so hat man es in der Grube unten gemacht und heute ist das so das digitale Äquivalent. Weiss man also dann dort auch nicht, was im Hintergrund passiert bei dem Blackphone. Ja. Und das ist es gewesen. Jetzt sind wir sowohl juristisch als auch nerdtechnisch auf dem neuesten Stand. Ich sage Martin Steiger ganz herzlichen Dank. Aus dich wollte ich noch fragen, ob du eine Lieblingsanwaltsserie hast.
Ja, habe ich eigentlich nicht. Meine Lieblingsserie war immer Seinfeld gewesen. Da kommt ja auch mindestens ein Anwalt vor, kann ich heute noch sehr empfehlen.
Sehr gut. Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live dürft ihr gerne bei digital@stadtfilter.ch deponieren. Das war die letzte Sendung vor unserer Sommerpause gewesen. Es geht weiter am 16. August wahrscheinlich. Wie gesagt, es kann ja dann sein, ich habe schon angetönt, dass ich im Vaterschaftsurlaub bin. Lässt sich nicht bis im Detail planen das. Und darum würden wir dann allenfalls die Sommerpause noch ein bisschen verlängern. Aber wenn ihr unseren Podcast abonniert habt, dann kommt ihr es automatisch mit über, wenn es weitergeht. Und jetzt sage ich an Martin Steiger, ich habe glaube schon mal Danke gesagt, ich sage nochmal Danke, dass du gekommen bist, da, um uns in den Sommer einbegleiten. Und eben, euch wünsche ich, dass ihr nerdmässig auf eure Rechnung kommt und falls ihr in die Zone liegt, auch so. Mein Name ist Matthias Schüssler. Tschüss miteinander.